Hallo und herzlich willkommen zu T-Zeit Talk Radio. Nachdem wir eben während des Vorspanns noch geklärt haben, wer heute anfängt, darf ich mich als Erster vorstellen. Mein Name ist Johannes Heimann und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Jan-David Gude.
Einen wunderschönen guten Tag. Sektkorkenknall.
50. Sendung, ja. Heute mit Mate.
Man hat's gehört, oder?
Club Mate, um genau zu sein.
Klang wie Mate beim Trinken.
Fritz Cola haben die übrigens auch.
Bei uns auch im Edeka. Bei uns auch.
Naja, haben die auch. Habe ich noch nie getrunken.
Machen wir dann demnächst auch den Paten.
Luigi.
Muss ich so mit dem rechten Ringfinger an der linken Backe kratzen und. Ja, Dr. Evil, gell?
Okay? Ja. Ja, mit billiger Clubmate. Das ist nicht so das Premium-Zeug, was ich sonst kaufe.
Weil ich gefühlt 5 Euro weniger die Flasche zahle als er. Ich meine, er muss ja noch bezahlen, dass das Gebräu hier noch den Berg hinauf befördert wird.
In ein deutsches Mittelgebirge gebracht wird.
Genau, wohingegen ich ja im Flachland lebe.
Ja.
Aber beide bekommen wir das Zeug nur in der Kühlecke. In Einzelflaschen.
Nee, bei mir steht das bei den nicht in der Kühlecke, sondern
ich bin den ganzen Scheißmarkt abgelatscht. Aber ich habe mich auch nicht getraut, jemand zu fragen, weil ich habe gedacht, dann kriege ich nur dumme Blicke.
Club, dann hab ich mir gesagt, Club was?
Entweder das oder ach so einer. Und darauf hatte ich irgendwie dann keinen Bock heute Morgen.
Als ich Clubmate bei uns im Edeka gekauft
habe. Weil ich habe mir gedacht, das haben die sowieso nicht.
Als ich Clubmate gekauft habe bei uns im Edeka, ging ich so zur Kasse. Der Typ nimmt die Flasche und ja so, was ist das denn? Ja, das ist Clubmate. Das ist so eine Art Eistee mit Mate-Tee. Sowas haben wir. Ja, sowas habt ihr. Und jetzt ziehst du über die Kasse, du Penner. Ich möchte nämlich weg.
Ja, ich meine, theoretisch muss er ja nicht mal drüber nachdenken. Das hat ja einen Barcode. Deshalb.
Naja, aber er hat die Flasche angeguckt. So, was ist das denn?
Musst du mir jetzt einen Ausweis zeigen?
Wer verkauft einen Urin?
Ja, kommt von der Farbe sehr nah.
Ja, 80 Cent bezahlst du wieder bei dem Edeka bei dir.
Ja.
Pro Flasche.
Ja.
Sauerei.
Und ich fand das schon teuer.
Da werde ich mal hier zu meinem Edeka hingehen und dann mal sagen, hier, guck mal da.
Kannst ja nachher da vorbeifahren. 2 Flaschen sind noch da. Die sind garantiert jetzt auch noch da.
Vermutlich,
ja. Ja, ich hab so, weißt du, man hat halt so diese Anflüge von Wahnsinn, denkt sich so, ha, vielleicht verkaufen die hier ja Clubmate. Du läufst halt so durch die Gegend, denkst nicht, dass diese Hoffnung oder Wunschtraum oder Fantasie oder was auch immer bestätigt wird und schaust dich so um und dann steht's da, etwas so leicht im Schatten. Ganz hinten an der Wand,
in einem
im Kühlregal.
In einem kleinen Gang, den sonst niemand betritt. Der ist eigentlich so efeu zugewachsen.
Ja, so fühlt es sich an.
Mhm.
Boom.
Boom.
Damit auch alle wissen, wenn er die falschen Tasten drückt oder eine E-Mail kriegt.
Ich vergesse immer, dieses Stummdings zu drücken.
Ja, ja.
Genau. Das ist toll, ne? Mhm. Ja, ja. Fangen wir mal an.
Mhm.
Hast du das mitgekriegt?
Wo ist denn?
Dich mit der
Ariane. Barista.
Dich mit der Ariane Friedrich?
Ne.
Weißt du, wer Ariane Friedrich ist?
Ich weiß, wer der Herr Friedrich ist und ich weiß, wer es die Ariane-Rakete ist. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Also die Stabhochspringerin. Glaube ich. Auf jeden Fall Leichtathletik.
Sportlerin.
Sport.
Sport. Die hohe Kunst ist Sport.
Mein Sport. Sport. Ja, die hatte einen Stalker auf Facebook, der sie belästigt hat, irgendwie obszöne Nachrichten geschrieben oder so.
Auf Facebook.
Und
ist das nicht Spam?
Wie ist das beim?
Ja, obszöne Nachrichten auf Facebook, das ist doch dann Spam, oder? Das
wenn du es als solchen markierst, ja.
Ich meine, wenn der mal im Vorgarten steht oder so, dann ist das Stalking, keine Frage, aber.
Naja, du kannst ja auch direkt Nachrichten per Twitter schreiben.
Aha.
Also es war schon so wie, als ob du jetzt eine E-Mail kriegst.
Aha.
Mit halt.
Also schon so, ich weiß, was du tust und so. Und
ich genauer weiß, kommt das da nicht raus. Auf jeden Fall hat sie sich irgendwie genötigt gesehen, Name und Adresse desjenigen auf Facebook zu veröffentlichen.
Mhm.
Ja, und da hat sich dann die ganze Welt irgendwie drüber aufgeregt, weil das geht ja nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen.
Ja.
Ja, und da würde mich so auch mal so interessieren, was du darüber denkst.
Komplizierte Geschichte, gell?
Ja.
Ich meine, zu dem Jungen, der da fälschlicherweise beschuldigt wurde, das Mädchen da letztens umgebracht zu haben. Das ist an dir vorbeigegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Da hat so ein junger Mann ein kleines Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Und dann wurde erst einer beschuldigt und auch festgenommen vorläufig.
Mhm.
Und Beweise waren so ein bisschen, könnte es gewesen sein, gell?
Mhm.
Die Indizien sprachen für ihn.
Ja.
Und dann ging es ab auf Facebook. Also dann wurden da Fotos veröffentlicht und Adressen und Fotos vom Elternhaus. Und da wurde leider zur Lynchjustiz aufgerufen.
Mhm. Ja, klar, das ist, ja. Mhm. Ja, und? Weiter?
Und dann so zwei Tage später hat die Polizei gesagt,
er war es
nicht. Upsi, falsche Meldung.
Ja, Entschuldigung. Vielleicht solltest du die Schule wechseln.
Vielleicht solltest du gleich umbringen.
Ja, so ungefähr lief das dann. Und die haben den tatsächlichen Täter gefunden.
Mhm.
Oder er hat sich, glaube ich, gestellt, ja. Der hat sich gestellt auf Betreiben seiner Eltern.
Aus Mitleid.
Nee, aus Betreiben seiner Eltern irgendwie. Keine Ahnung. Ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Und dann ging es so rum.
Hätte die Polizei nicht mal ein bisschen ihren Verdächtigen schützen müssen?
Weil gegen diejenigen, die da zur Lynchjustiz aufgerufen haben, also wirklich ernsthaft, hier, lasst uns den Typen aufknöpfen und die Kehle durchschneiden,
ja.
Gegen die wird jetzt auch ermittelt, gell?
Ja, zu Recht.
Ja.
Also ich weiß ja nicht, welchem Land das war, aber...
In Deutschland.
Es war in Deutschland.
Ja.
Das klang so nach USA irgendwie.
Nee.
Von der Storyline.
Hier um die Ecke.
Hier um die Ecke?
Ja, nee, nicht ganz, aber... wenn du jetzt anfängst von anderen Ländern, dann ist das hier um die Ecke im Vergleich.
Ja, von der Storyline-technisch hätte das auch in die USA gepasst.
Nee, das Menschen sind da eigentlich überall gleich.
Okay. Ja, ich weiß nicht, im Internet ging es dann irgendwie so ab, dass die so der feministische Block hat dann erstmal geschrien, so dass es sich ja hauptsächlich irgendwie, also weil es haben sich halt Leute darüber aufgeregt, dass sie diesen Mann geoutet hat. Also geoutet in Anführungszeichen, also gesagt hat, hier, der belästigt mich.
Mhm.
Darum haben sich halt viele Leute darüber aufgeregt und dann habe ich das so wahrgenommen, dass dann so aus der feministischen Ecke dann so Leute geschrien haben, ja, aber Täterschutz und tralala. Hier, wenn dann eine Frau belästigt wird, wie soll sie sich denn wehren? Also das ist halt eine echt schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn man Adresse und Namen von jemandem kennt, ist das doch eigentlich ein leichtes, dann zur Polizei zu gehen und zu sagen, hier, da.
Naja, die Polizei kann ja nicht unbedingt was unternehmen. Also da liegen ja nicht unbedingt dann die Rechtsmittel vor, weißt du?
Was meinst du?
Naja, da kannst dann, was kann es da schon geben? Dann Unterlassungsklagen oder sowas oder so gerichtliche Verfügungen und so.
Mhm. Stimmt natürlich. Ist Stalking, ist das eine Straftat?
Nee, ja, inzwischen schon.
Ja gut, aber ist ja auch die Frage,
das Problem an Stalking ist einmal Beweise und zum anderen, also weil das ja einfach auch zum großen Teil ist Stalking ja psychischer Terror.
Ja, klar.
Und das ist ja genau der Effekt, den Täter und so erzeugen wollen. Sich quasi auf die Art in das Leben des Gestalkten einschleichen, dass man also quasi ständig gedanklich präsent ist. Und das ist schwer nachzuweisen und es ist auch halt, es ist schwer zu erfassen für Recht. Für ein Strafrecht und so.
Ja.
Also sehr komplexe Angelegenheit ist. Ich meine, wenn jemand ein Messer ins Herz rammt, das ist relativ einfach nachzuweisen, ja. Und selbst da kann es sehr kompliziert werden.
Tja, ist dann halt so.
Mal abgesehen von reiner Täterfindung.
Das ist dann halt so generell so ein ethisches Problem. Also, wie man dann handelt. Weil die Polizei kann dir unter Umständen nicht helfen. Auf der anderen Seite, was
auf der anderen Seite ist auf Facebook stellen, ist natürlich öffentlicher Raum, ja.
Ja.
Das ist zumal wie Anschlagen oder so. Ich meine, in den USA gibt es ja diese öffentlichen Datenbanken von Vergewaltigern und Kinderschändern.
Ja, und vor allen Dingen war bei jetzt dem speziellen Fall mit der Ariane Friedrich das Problem, dass sie irgendwie also sie hatte die Ortschaft und den Namen und die Ortschaft, also ich weiß nicht genau, welche Ortschaft, aber die gab es irgendwie so 3-4 Mal in Deutschland. Und der Name war auch so halbwegs herkömmlich, dass es auch wahrscheinlich in jeweils diesem Ort diesen Mann 3-4 Mal geben wird. Das heißt, unter Umständen sind da jetzt 10 bis 15 Leute gewesen, die halt auf Facebook beschuldigt wurden, irgendwas getan zu haben und sich dann dafür rechtfertigen mussten.
Ja, so ist das mit Beschuldigungen.
Tja.
Ja, ich finde einfach, die Opferschutz ist natürlich eine Frage, aber es ist eben so ein bisschen, es ist natürlich, das versucht ja Recht, das zu vermitteln, weißt du, zwischen Opfer und Täter, gell?
Ja.
Und mit Recht ist das ja, deshalb verstehen ja auch, es sind ja auch komplexe Fragen mit, wie bestraft man dann auch etwas und so. Das verstehen ja dann auch viele nicht. Wenn jemand einen umbringt, dann ist es nicht unbedingt gerecht, denjenigen dann auch umzubringen.
Ja,
Todesstrafe und so weiter.
Ja, das ist dann auch so ein Problem mit, ich meine, jemanden letztendlich da in diesen öffentlichen Raum stellen und zu sagen, ja, hier, der macht hier, schadet mir psychisch oder so. Ist halt auch die Frage, inwiefern das Selbstjustiz ist. Weil letztendlich macht sie ja...
Letztendlich ist das Selbstjustiz.
Naja, sie hat ja... Selbstjustiz heißt ja, sie verhängt irgendein Urteil über ihn.
Ja, hat sie ja in dem Fall. Sie hat ihn ja damit klar identifiziert und damit als Täter beschuldigt. Und es ist ja wie ein Urteil zu fällen. Ich meine, vor Gericht ist jemand, bevor er verurteilt ist, immer der vorläufige Täter. Also, niemals der Täter.
Okay, ja, stimmt, du hast recht.
Es ist immer nur der Angeklagte. Also er ist angeklagt, etwas getan zu haben. Gell? Es ist aber, bevor das Urteil nicht gefällt ist, ist er nicht der Schuldige.
Das stimmt, ja.
Und wenn du jemanden jetzt hinschreibst, der hat's getan.
Ja.
Dann ist das ein Urteil.
Ist das dann schon, das ist dann aber noch nicht Selbstjustiz im richtigen
Nein.
Sinne, oder? Weil dafür müsste sie ja dann irgendwie entweder aufrufen, irgendwie hier.
Ja, da müsste sie zu einer Straftat aufrufen, ja.
Ja, bitte mal, das wäre wahrscheinlich auch nicht Selbstjustiz.
Oder selber eine Straftat durchführen.
Ja.
So ist es wahrscheinlich ein, keine Ahnung, ein Vergehen nach Ordnungsrecht oder sowas, weiß ich, Datenschutz, keine Ahnung. Was weiß ich, theoretisch darf es natürlich jede Adresse veröffentlichen.
Ja, für Leute im Chat, die jetzt gerade fragen, wir reden über das Beispiel Ariane Friedrich, was durch die Medien gegangen ist. Also diese Stabhochspringerin, die einen Stalker auf Facebook geoutet hat. Ja. Also echt schwieriges Thema.
Ja, ich weiß, habe ich letztens auch drüber nachgedacht.
Ja, aber eigentlich ist das ja, ist ja so wirklich interessant, war die Nachricht an sich jetzt nicht, aber dann so dieses, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man selber in dieser Situation wäre, echt schwer.
Als Opfer und als Opfer der Beschuldigung, darüber kann ich, ich kann beide absolut nachvollziehen.
Ja. Man kann natürlich auch dann natürlich so argumentieren, wie es auch vorgekommen ist, dass man dann sagt, ja, wenn der Typ dann halt so einen Mist macht, dann muss er halt damit, vor allen Dingen letztendlich ja auch in einem öffentlichen Raum. Ich meine, er hatte zwar irgendwie, ich glaube, es war eine Facebook-E-Mail geschickt, aber letztendlich ist das ja in einem öffentlichen Raum, dem Internet. Weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass deine E-Mails unbedingt vertraulich oder
ja, natürlich, sicher klar, sind. Nö. Dass derjenige sich damit in einen öffentlichen Raum begibt, das ist natürlich klar.
Ja.
Deshalb wäre es ja auch ihr gutes Recht, das an Ermittlungsbehörden zu geben.
Das Problem ist dann halt diese Sache mit, dass dann halt andere Leute unter Umständen Probleme kriegen. Wie es jetzt in dem Fall auch war, weil halt viele Leute denselben Namen haben.
Ich kann auch verstehen, dass dann da Emotionen sind, ja auch ziemlich viel im Spiel, ja, wenn du da tatsächlich in der Lage bist. Ich meine, neigst du natürlich dann auch so dazu, so, ha, jetzt zahle ich es dir heim, ja.
Also ich habe da so einen Spiegelartikel zu gelesen, Spiegel Online, und die haben damit so ähnlich verhandelt, wie wir das jetzt getan haben. Also sie haben halt gesagt, oder der Autor hat halt gesagt, letztendlich hat sie da keine Straftat begangen und auf der anderen Seite ist es halt problematisch. Also wirklich zu dem Schluss sind die auch nicht gekommen, aber das ist so die Abwägung davon waren relativ ähnlich.
Beschuldigungen sind immer sehr problematisch. Also.
Das stimmt natürlich. Das ist natürlich auch so ein Problem, dass du natürlich auch auf Facebook dir irgendwie so sonst was für einen Namen geben kannst.
Dafür haben wir so schöne staatliche Stellen, die das dann eigentlich vermitteln sollen.
Ja.
Aber die sind natürlich nicht perfekt.
Das ist
keine Frage.
Das stimmt.
Aber ich weiß auch nicht, wie sowas mit Facebook und wie Kommunikation auf Facebook und so rechtlich vor Gerichten so bewertet wird.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht mal, dass die meisten Gerichte das wissen, wie sie damit umzugehen haben.
Ja, eben.
Das ist ja so.
Ja, sowas findet sich ja dann irgendwie dann auch.
Dafür
ja.
Leben wir jetzt wahrscheinlich gerade genau in der Zeit, wo sowas sich
diskutiert wird.
Ja, wo der Diskurs läuft, auch der rechtliche Diskurs, wie das zu handhaben ist.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher ist es echt, echt spannendes Thema. Deswegen wollte ich es auch ansprechen. Was ein bisschen weniger spannend, dafür aber umso lächerlicher ist, ist folgendes. In Österreich möchte der Mediamarkt demnächst spezielle Frauenzonen einrichten. Und was wir uns darunter vorzustellen haben, ist ein Bereich mit dem Titel Woman's World, wo sich dann Frauen aufhalten können, sich auch mal zurückziehen können, ein bisschen relaxen.
Rosa Handys kaufen können.
Rosa Handys, Laptops, Fritteusen und sonst was kaufen können.
Rosa Fritteusen?
Also es war irgendwo von Fritteusen der Rede. Schade. Ich weiß nicht, ob die rosa waren.
Schade.
Aber eine rosa Fritteuse hätte ich eigentlich auch gerne.
Ja, oder so eine Fritteuse.
Rosa Fritteuse.
Du willst doch nur eine Fritteuse.
In rosa wäre das aber noch ein bisschen cooler, finde
ich. Hast du mal diese Simpsons-Folge gesehen, wo sich Mo so eine Navy-Fritteuse kauft?
Nein. Was heißt Navy-Fritteuse?
Ja, es ist irgendwie so groß wie ein Whirlpool. Und unglaublich heiß. Und er meint dann so, ja, damit kann ich jetzt alles frittieren, was ich will.
Das ist eine Armee-Fritteuse.
Ja. Und dann taucht er da irgendwie so ein Tablett, komplett mit Geschirr und Weinflasche und sowas ein. Mhm. Taucht das ein, holst du wieder raus, ist frittiert, gell?
Und essbar oder was?
Ja. Cool. So, die Weinflasche, lecker. Vor allen Dingen, es ist ja in dem Moment, der taucht es halt so Metall und sowas glatt in die Fritteuse ein, holt es wieder raus, so nach einer halben Sekunde oder so, und es ist paniert und frittiert, gell?
Geil.
Ich glaube sogar noch mit Originalfett oder so.
Ja, ich glaube, in etwa so realistisch ist diese Frauenzone auch, also. Die läuft jetzt seit dem 19. April angeblich.
Ist das oder war das in Deutschland?
Nee, in Österreich.
In Österreich, ja.
Also das ja. Mit eigener Aussage. Also die weibliche Kundschaft, die wird immer technikaffiner. Oder, nee, wie war das? Eine Studie hat ergeben, Frauen Frauen haben irgendwie auch, die mit Technik kann man da auch irgendwas erreichen. Und man möchte irgendwie den Anteil der Frauen erhöhen, weil es sind nur 40%, die bisher in Mediamärkte gehen. Wo ich mir auch frage, 40% ist wahrscheinlich mehr als in sonst was für Veranstaltungen. Also ich hätte gar nicht erwartet, dass der Frauenanteil so hoch ist.
Mhm.
Auf jeden Fall wollen sie damit irgendwie den Frauenanteil anheben und einen Platz für Frauen schaffen. Das ist so absurder Quatsch irgendwie.
Naja, Mediamarkt ist in ihrer Politik, glaube ich, sehr auf männliche Kundschaft ausgerichtet. Also dieses rote, aggressive und so. Das,
ja, aber das ist mir schon wieder viel zu viel Klischee-Scheiße, weil. Ja,
das ist auch Klischee-Scheiße. Also, PR-Leute denken in Klischees, das ist so. Ich sag nicht, dass das irgendwas mit Realitäten zu tun hat. Das ist Klischee, ist schon klar.
Also hier gibt es auch auf der Webseite gibt's so ein paar richtig eklige Bilder, so hell rosa leuchtende Tastaturen und Handys.
Ja! Ich wollte schon immer eine leuchtende Tastatur.
Ja, so leicht transparent. So, bah. Also. Ja, damit kriegen wir die alle Frauen.
Ich habe mir das ja erstmal so vorgestellt, so du gehst im Mediamarkt, gibst deine Frau erstmal dann ab im Frauenland oder so.
Ja, das hat Holgi dann draus gemacht. Ja, so ein bisschen klingt das auch so. Ja, geben Sie Ihre Frau der Frauenzone ab.
Oder es gibt so zwei Eingänge, gell? So einen für Frauen, einen für Männer. So ja, einen großen für genau. Eine kleine für Frauen.
Aber der eine sieht aus wie so ein Rittertor und der andere ist so ein Schminksalon, so auf Plüsch oder so.
Ja, genau, so ein Nagelstudio.
Mhm. Das ist so absurd.
Da kriegt man seine Nägel gemacht und so und kann gleichzeitig sich noch den neuesten Epilierer von Philips angucken.
Wir leben im Jahr 2012 und Frauen werden immer noch behandelt, als wären sie die kleinen Dummchen von nebenan mit Rosa und Blondie und tralala. Es ist unglaublich.
Also, sie leben in einer unglaublich sexistischen Gesellschaft. Glaub mir.
Ja, so. Ich weiß. Teilweise habe ich das Gefühl, in den 50ern wären Frauen fast, nein, das ist jetzt eine gewagte These, aber also manche Werbung fand ich in den 50ern weniger sexistisch.
Ja, das sind immer so die Codes der jeweiligen Zeit, die eben dann Rollenbilder widerspiegeln.
Hm.
Ich meine, wenn du dann 50ern siehst du halt immer die Frau, die die Schürze trägt, gell?
Ja, ne, genau.
Die gute Mutter, immer ein Kind an der Hand und die Schürze an, ja.
Ja, oder er steht dann in der Küche und zieht gerade einen Braten aus dem Rohr.
Mit der Zigarette im Mund.
Ja, und heute ist die typische Frau halt emanzipiert, in Anführungszeichen, und kauft rosa Handys und lacht dümmlich mit ihren Freundinnen.
Ja, geil, gell.
Mhm. Ich meine, klar, gibt's auch, aber das ist halt so dieses Bild, was da erschaffen wird, das vor allen Dingen, dass dann Männer denken, ja, so müssen Frauen sein. Und vor allen Dingen dann junge Mädchen, ja, so will ich auch werden. Supi. Klasse.
Naja, schleppe ich all die Kerle ab, weil die stehen ja da drauf.
Weil so müssen Frauen sein.
Naja. Ach
Gott. Kein tolles Thema.
Kein schönes Thema, ne.
Nee.
Mediamarkt.
Aber Mediamarkt ist meines Erachtens sowieso.
Ich war schon Jahre in keinem Mediamarkt mehr.
Die Bild-Zeitung der Elektronikläden.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ich meine, so, wenn du auf die Mediamarkt-Webseite gehst.
Bloß teurer.
Ja. Wenn du auf die Mediamarkt-Webseite gehst, da ist nicht viel Unterschied zu Bild.de. Farblich ist es auch so ähnlich. Komisch, ne?
Ja, ich würde das so als Trio sehen, gell?
Trio.
Bild-Zeitung, Mediamarkt, Hörsuppe.
Ja, genau. Da sind alle gesellschaftlichen Bereiche abgedeckt.
So viel zu Christian Bittner mit Narex Einkaufsradio.
Vergiss die Milch nicht, Christian.
Oh Mann, ich weiß noch. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wie ich mal Podcast während dem Einkaufen gehört habe. Ich habe Not Safe for Work gehört und dann so im Gemüseregal bin ich fast zusammengebrochen.
Nee, deswegen höre ich das aus Sicherheitsgründen immer nur im Zug.
Da sitzt man, gell?
Da kann man nicht hinfallen.
Lachend vom Stuhl gekullert.
Ja. Digitalisierung ist unser nächstes Thema.
Digitalisierung, ja, großes Thema überhaupt generell und für mich insbesondere. Und ich habe eine für mich interessante Meldung gelesen und deshalb habe ich so das Thema da mal so reingeschnitten. Ja. Und es ging um Folgendes: Der Vatikan und eine der größeren, die größte Bibliothek in Oxford, England.
Ja.
Haben sich durch einen privaten Geldgeber initiiert. Muss man sich auch mal vorstellen, die Vatikanische Bibliothek, die haben ja kein Geld oder so.
Die Bücher, die Regale aus Gold, muss man auch erstmal finanzieren.
Wahrscheinlich würde man da so ein bisschen dran abkratzen und würde die gleichen Beträge zusammen, egal. Auf jeden Fall werden jetzt Bestände aus dem 15., 16. Jahrhundert und noch viel, viel ältere digitalisiert. Mhm. Also Inkunabeln.
Das musst du jetzt nochmal erklären, was
Inkunabeln sind. Ja, gleich. Inkunabeln, griechische Schriften und hebräische Handschriften und alles Mögliche. Es ist unglaublich spannend für Forscher auf jeden Fall.
Galileos Originalschriften, genau.
Weiß ich nicht, vielleicht. Es kommt drauf an, ob
das die... Das haben wir doch alles in...
ob die in der Bibliothek liegen oder ob die im Archiv liegen. Das Archiv ist ja nicht öffentlich zugänglich. Die Bibliothek ist ja öffentlich zugänglich.
Ach, die ist öffentlich zugänglich?
Im Prinzip schon. Ich weiß nicht, ich
das klingt aber gar nicht nach Vatikan.
Naja, ist ja die Bibliothek, ist ja nicht das Geheimarchiv. Das Geheimarchiv, so. Da musst du, glaube ich, römisch-katholisch getauft sein und irgendwie...
Ja, und halt Sohn des
Papstes. Glaubensnachweis oder sowas erbringen.
Du musst der Sohn des Papstes
sein. Sohn des Papstes gibt es schon nicht mehr, seit ungefähr der Renaissance nicht mehr, ja?
Ja.
Das war ja geil in der Renaissance, wie sie da versucht haben, ihre Söhne als Nachpapst einzusetzen, gell, so. Mhm. Oh, der ist 13, der wird jetzt Kardinal.
Ne.
Ja, man will ja seine Kinder auch bei sich haben, gell. Ja, haben sie ja mal versucht, so ein Erbpapsttum einzuführen.
Ja, das ist natürlich schade, dass nur die angeblich öffentliche Bibliothek.
Ja, auch nur gewisse Bestände natürlich. Und Inkunabeln sind sogenannte Wiegendrucke.
So schaut's aus.
Inkunabel ist die Wiege.
Das sind alle Drucke bis.
Das sind alle Drucke zwischen 1450 und 1500.
Genau, nämlich noch vor Gutenberg, ne? Weil Gutenberg hat ja den Buchdruck mit beweglichen Lettern.
Das ist die ersten mit beweglichen Lettern gedruckten Bücher.
Ja.
Und die kann man vor allen Dingen daran, das sind Inkunabeln. Und die kann man vor allen Dingen, ja, das sind so die ersten Drucke überhaupt. Okay. Und die kann man, und das, was ich da, Inkunabeln, das habe ich, ich bin so drüber nachgedacht, habe ich auch so gedacht, das ist ein ganz interessantes Thema, Inkunabeln, weil Inkunabeln in ihrer visuellen Gestaltung häufig noch an Handschriften erinnern. Also Mittelalter oder so, Literaturübertragung, Abschreiben und so, haben ja fast alle schon mal irgendwo gehört, gell? Ja, da hat der eine Mönch die haben das immer wieder schön abgeschrieben und so, hat sich das die Jahrhunderte über erhalten, haben sich Kopien erarbeitet und so weiter. Und dann die ersten, dann hat man den Druck erfunden. Und wie gestaltet man so ein Buch? Jo, so wie bisher, gell? Du schnitzt halt Buchstaben, die so aussehen wie die handschriftlichen Buchstaben und druckst das in ein Buch rein, gell? Das ist eine ganz interessante Parallele zu heutigen Medienentwicklungen, gell? Wie mache ich eine Zeitung im Internet? Oh, so wie auf Papier, oder?
Ja, genau. Das heißt, dass mit der Typografie an sich so mal neue Schriften das heißt, zu erfinden.
Nein, nicht nur Typografie, sondern die Typografie ist ja in der Hinsicht sind ja Schriften schon vielleicht jetzt nicht ideal für Computerbildschirme, aber da gibt's ja schon ganz gute, aber so allein wie baue ich Medieninhalte oder sowas.
Ja, ich meinte jetzt
oder wie baue ich Bücher in einem digitalen Zeitalter auf oder so, weißt du?
Ja, da bist ich
ja nicht mehr an diese Schranken gebunden.
Ich meine jetzt auch den Schritt von handschriftlich zu Buchdruck.
Ja.
Dass da im Grunde die Typografie so ein bisschen entstanden ist erst, weil
Ja, klar. Also die Drucktypografie.
Ja, das quasi da die eigentliche Herausforderung war, wie kriegen wir dann eine Schrift hin, die gut lesbar ist und die sich halt maschinell vervielfältigen lässt.
Ja, genau. die vor allen Dingen in dieser Vervielfältigung gut lesbar ist.
Genau, weil eigentlich der Sprung des Mediums war ja nicht so groß. Es war ja nur die Geschwindigkeit des Mediums, wie es sich verbreiten konnte, die war ja höher. Und das ist halt der Unterschied im Vergleich zu heute. Heute hast du ja quasi, das auch, aber vor allen Dingen hast du ja heute, könntest du ja quasi from scratch nochmal anfangen. Wenn du jetzt sagst, wie will ich, dass eine Zeitung im Internet aussieht, da kann man natürlich das Modell FAZ fahren und seine Webseite aussehen lassen wie eine Zeitungsseite.
Ja, oder das Modell Guardian iPad App fahren und das irgendwie total eigenartig machen.
Ja. Oder Wired.
Wired. Es blinkt.
Da sind halt die Möglichkeiten viel größer. Aber das stimmt schon.
Was. Gerade bei Büchern finde ich es sehr faszinierend. Dieses lineare, verstehe ich nicht, wieso das so zwanghaft nachgebildet wird, gell?
Ja.
Bei elektronischen Büchern.
Was meinst du jetzt mit linear genau?
Naja, bei Sachbüchern oder so. Da wird ja immer, wenn du heutzutage E-Books oder so von einem Sachbuch kaufst, dann ist das so ein scheiß PDF. Und da hängen alle Seiten hintereinander dran. Und wenn du Glück hast, ist es immerhin in sich noch verlinkt. Das heißt, du kannst im Inhaltsverzeichnis sowas, du springt da hin oder so, gell? Ja. Oder halt so, was wollte ich sagen?
Linearität von.
Ja, schon klar.
Keine Ahnung.
Oder du kannst halt suchen, gell?
Ja.
Super.
Na, immerhin.
Ja, immerhin, aber im Prinzip ist es ja nur ein Prinzip. Es ist ja das ist Physik, das muss man wissen. es ist ja nur, ich nehme ein Buch und presse es jetzt irgendwie in die neue Form hier.
Ja. Das stimmt. Ja, gut, ich meine, letztendlich hat dieser Schritt, da mal was Neues sich zu überlegen. Der hat ja bisher nicht stattgefunden. Vom handschriftlichen Buch zum gedruckten Buch war es ja letztendlich nur eine Designentscheidung, wie es weitergehen soll. Und also das Medium wurde ja nicht neu erfunden. Es hat sich ja nur quasi vereinfacht und ein bisschen beschleunigt. Und jetzt sind wir quasi in so einem
Punkt. Sind auch neue Dinge entstanden, sowas wie Zeitungen zum Beispiel. Klar. Das gab es erst mit dem Druck erfunden.
Klar, aber das ist vom Prinzip her immer noch das Gleiche. Und wenn wir jetzt bei dem
Zeitungen sind nicht das Gleiche wie ein Buch.
Es ist bedrucktes Papier
letztendlich. Ja, es ist bedrucktes Papier, aber es ist in ganz anderer Form.
Ja, hast du auch wieder recht.
Und auch inhaltlich ganz neu.
Aber wenn man jetzt mal bei dem
Produkt... Also es ist inhaltlich und Gestaltung und Handhabung und so und komplett was anderes, gell? Und
aber wenn man beim Produkt Buch jetzt bleibt, dann hat sich das eigentlich nicht verändert. So, die letzten 600 Jahre oder so. Letzten 1000 Jahre eigentlich.
Ja.
Das ist gebundenes Papier und blätterst.
Na, vor 1000 Jahren war es noch Pergament.
Ja.
Da war Papier zu teuer.
Der Rohstoff hat sich halt verändert.
Da waren Ziegen noch billiger als Papier.
Pergament war doch teurer, oder?
Ja, aber Papier noch teurer.
Noch teurer.
Ja, Ziegeschlachten war billiger als Papyrus herzustellen.
Sollten wir ja einführen, wir sollen auf Tierhäute schreiben, ist viel besser.
Ja, das praktisch an Tierhäuten ist,
dass man sie
abkratzen kann. Wenn sie voll sind, kratzt du sie ab. Ja, genau. Mhm. Das kannst du sogar ein Dutzend Mal machen.
Supi.
Geil, gell?
Mhm.
Das war eine scheiß Arbeit. Naja. Muss aufpassen, dass kein Schimmel ansetzt an so Späßchen.
Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt halt gerade an so einem Punkt, wo eigentlich alles möglich ist.
Also hast du es mal in der Hand gehabt, Pergament? Das ist total creepy.
Ich glaube schon, ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt gerade an so einem Punkt, wo theoretisch alles möglich ist. Also man könnte theoretisch sagen, dieses Konzept Buch, wie es bisher stattgefunden hat, das interessiert nicht mehr oder das ist uns so zu blöd, wir machen das jetzt so und so. Also man hat ja aufgrund der digitalen Möglichkeiten und der Devices, die man hat, letztendlich ist komplett in der Hand, das nochmal komplett neu zu machen. Also
es ist so ein bisschen Angst vor der Kreativität da, gell?
Ja, also ich habe jetzt auch keine Idee, was man da jetzt so machen könnte, aber es ist halt...
Na gut, man kann sich ja hinsetzen und Ideen entwickeln, gell?
Ja, es ist halt...
Man muss nur einfach ausprobieren.
Es ist halt auf jeden Fall gerade die Möglichkeit. Jetzt kann man es gerade... Also, gut, es wird schon später auch noch gehen, aber...
Ja. Aber jetzt eröffnet sich die Möglichkeit.
Jetzt eröffnet sich die Möglichkeit,
ja. Genau. Vor allen Dingen, da ja die Technologien immer besser werden.
Ja. Und
gerade so, was so Webdesign und sowas angeht mit HTML5 und so Späßchen,
ja, JavaScript. Ach ja. Da gibt es so schöne Sachen, die man da machen könnte.
Ja.
Aber das hat jetzt.
Wenn wir dann Flash erstmal ausgerottet haben.
Blödes Flash. um nochmal auf die Vatikanbibliotheken zurückzukommen.
Was?
Ja, das war dein Thema, mit dem du eingestiegen bist.
Ja, war halt so meine Gedankenführung, ja.
Ich glaube auch nicht. Also wenn der Vatikan schlau ist, wird er auch seine Geheimarchive nicht digitalisieren.
Das, was die da jetzt digitalisieren, ist sowieso nur so, wir kratzen mal so ein bisschen was ab und so den Staub, den kehren wir auf und das digitalisieren wir.
Ja.
Ja, das also, ist aber Goldstaub, also für Historiker.
Ja, aber wenn der Vatikan schlau ist, dann ist er da sehr vorsichtig
außerdem, mit
dem Digitalisieren, weil nämlich Sachen, die erstmal digitalisiert sind, sind sehr leicht zu vervielfältigen und zugänglich zu machen. Also
das ist ja wiederum die Idee von der Stiftung, die da jetzt entscheidende Finanzmittel zugegeben hat. Also deren Idee ist ja, Wissen zu verbreiten. Mhm. Die haben auch ein anderes Digitalisierungsprojekt gefördert an dieser Oxford-Bibliothek, da Bodleian oder so heißt die, ich kann das nicht korrekt aussprechen, wo hebräische Schriftfragmente, ich glaube im 1., 2. Jahrhundert oder so nach Christus, veröffentlicht wurden.
Ja.
Oder noch älter, bin mir jetzt gar nicht sicher.
Nur, ich meine halt, ich bin mir sicher, dass es irgendwo in den Geheimarchiven des Vatikan Texte gibt, die der Vatikan nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte.
Das gibt es in jedem Archiv.
Ja, eben. Deswegen werden sie sich da hüten, das irgendwie sinnvoll zu digitalisieren. Und selbst wenn sie es der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen würden, würde es irgendwann dazu kommen.
Ich beschäftige mich im Moment so mit Wirtschaftsgeschichte und so. Also du bist... Es gibt auch Historiker, die in Bankarchiven oder sowas gearbeitet haben und dann Dinge veröffentlicht wurden, wurde ihnen Klage gedroht und so.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und auch viel der Geschichte von Banken und Ämtern und so aus dem Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus wird immer noch sehr bewusst zurückgehalten.
Wieso bloß?
Weil eben noch die letzten tatsächlichen Mitverantwortlichen noch leben, ja?
Ja.
Ja, gab es ja diese interessante Studie zu dem Verhalten und des Auswärtigen Amtes. Das wurde jahrelang blockiert, ja.
Tja. Wunderbar.
Herrlich, gell? Ja, da traust sich dann als Historiker auch nicht ran, gell? Ich meine, schön und gut da für die Erkenntnis und für die Gesellschaft und sonst was, gell? Aber wenn du dafür in Grund und Bogen geklagt wirst, willst du es auch nicht, gell?
Ja.
Ich meine, das mag dann haltlos sein, aber dafür musst du dann auch erstmal die entsprechenden Prozesse ausfechten.
Ja, und so Gerichtsverhandlungen, da steht jetzt eigentlich niemand drauf. Selbst wenn man im Recht ist.
Ja. Bisschen erfreulicheres Thema und ein bisschen massentauglicher ist, als jetzt gerade Inkunabeln. Ich weiß nicht, ob das so die breite Masse begeistert. Die Gutenberg-Bibel Gutenberg-Bibel ist ja generell so das Ende der Inkunabel-Zeitalter. Mhm. Vorherige Drucke zu lesen ist ja für die Masse ist vielleicht interessanter. Das New Yorker Stadtarchiv hat eine riesige Datenbank mit Fotos veröffentlicht aus den letzten 150 Jahren etwa.
Okay.
Etwa fast 1 Million Fotos. Okay. 850.000 oder so. Im Moment leider nicht erreichbar, da etwas mehr Ansturm war, als sie gerechnet hatten.
Da muss mal jemand per BitTorrent das irgendwie so.
Aber die nächsten Tage bis Wochen wird das sicher wieder verfügbar sein und sehr viele internationale Medien haben schon sehr, sehr interessante Bilder veröffentlicht, die gerade so, die man sich mal so schön angucken kann, um so einen Einblick von der Geschichte der Stadt zu gewinnen.
Ja. Das ist natürlich interessant. Und wo kommen die Bilder so insgesamt her? Also
New Yorker Stadtarchiv.
Ja, schon klar. Aber wo haben die das her? Also was sind das so für Bilder? Sind
von Künstlern, von was weiß ich, keine Ahnung, was halt Archive so sammeln. Gell?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was sammeln Archive eigentlich?
Was sammeln Archive? Ziemlich viel.
Okay. Also auch so, so Zeitungsfoto Mist oder?
Die sammeln auch Zeitungen zum Beispiel. Ja. Also ich kann es ja sagen vom Frankfurter Stadtarchiv, was die sammeln auch alle möglichen Akten über Privatmenschen und so. Also.
Krass.
Also alles, was so an öffentlichen Akten anfällt, wird vom Archiv angeguckt, ob das erhaltenswert ist. Also kein, zum Beispiel kriegen die dann auch, da sind dann auch Akten drunter wie falsch geparkt oder so. Das wird dann natürlich nicht archiviert, weil das ist vermutlich nicht so spannend für zukünftige Historiker, aber andere Dinge.
Hm. Das ist natürlich.
Also generell, was im öffentlichen Institutionen anfällt, wird erstmal dem Archiv vorgelegt.
Hm. Aber das Foto ist natürlich eine coole Sache.
Und Fotos ist natürlich dieses Massentaugliche, wie gesagt, das kann man sich mal schön angucken und so. Und das ist eigentlich ganz spannend, gell? Weil New York ist ja so eine unglaublich berühmte Stadt und eine interessante Stadt, gell?
Ja, und so über 150 Jahre, da fällt auch das ein oder andere Bild an.
Ja, und das ist ja nur ein Ausschnitt, also es sind ja nur ausgesuchte. 850.000 Ausgesuchte.
Krass.
Hm, cool, ja.
Musst du unbedingt dann verlinken, ne?
Oh, habe ich nicht.
Ja, sonst hätte ich es mir jetzt so nebenbei mal angeguckt.
Ja, kannst du ja nicht. Ist ja offline.
Immer noch?
Ja, ja. Krass. Ist vor 2 Tagen oder so veröffentlicht worden.
Hm. Naja, vielleicht werden wir den Podcast veröffentlichen. Vielleicht gibt es das dann wieder im Netz. Wäre dann schlau, wenn irgendjemand das irgendwie per Bit sich
ja, ich glaub runterlässt nicht, dass und
dann per BitTorrent veröffentlicht.
Ich glaube nicht, dass die mit so viel internationaler Aufmerksamkeit gerechnet haben.
Tja.
Ich meine, wenn so ein dämlicher, kleiner, mini-deutscher Podcast selbst darüber berichtet,
dann,
keine Ahnung, dann hat das ja doch schon eine gewisse Relevanz, gell?
Tja.
Was ich dich fragen wollte, ganz anderes Thema.
Ja.
Kennst du dieses Amazon Send to Kindle?
App. Nee.
Das ist eine Mac-App.
Ich weiß. Also ich habe die, habe jetzt schon so viel davon gehört und habe jedes Mal geil, geil, brauche ich, will ich haben. Hab's immer wieder vergessen, die zu installieren.
Ich habe es extra verlinkt.
Ja, das ist gut, vielleicht mache ich es dann mal.
Ja.
Ja, weil so zwischendurch, wenn ich dann mir mal so ein EPUB oder so besorge von irgendwas und das auf mein Kindle packen will, dann schicke ich das an meine Kindle-E-Mail-Adresse.
Mhm.
Also mein Kindle hat ja eine E-Mail-Adresse.
Ja.
Und dann wird das halt direkt da drauf gesynkt.
Ja.
Und das geht jetzt halt mit dieser App.
Das geht auch noch einfacher.
Ich könnte ein USB-Kabel anschließen.
Nein, noch einfacher als mit dieser App.
Nämlich?
Mit WebWolf Dropbox Automator.
WebWolf Automator, was macht der?
Das ist sowas wie If This Then That mit Dropbox.
Okay.
Also du hast einen Ordner Send to Kindle auf deiner Dropbox, schmeißt die Datei da rein, der schickt es an dein Kindle. Das ist so geil.
Ja, und ein bisschen creepy. Vor allen Dingen, wenn ich dann den Ordner mit Leuten geshared habe, dann könnt ihr entscheiden, was auf meinem Kindle ist.
Ja, 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 genau. Ja, ja.
Das finde ich cool.
Und also du kannst entweder du kannst es für die ganze Dropbox festlegen, freigeben, diese, oder du kannst eben einzelne Ordner. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal einen Ordner angestellt, erstellt PDF. Das heißt, jede Datei, die ich da reinwerfe, wird in PDF umgewandelt.
Mhm. Krass.
Oder ich habe eine Datei, ich habe einen Ordner angelegt, sende an mich per E-Mail.
Mhm.
Wenn ich irgendwie keinen Bock habe, das über das E-Mail-Programm hochzuladen. Ich will halt, dass es im Hintergrund hochlädt oder so, gell? Schmeiße ich die Datei da rein, der packt das in eine E-Mail und schickt es an mich.
Warum willst du denn eine Datei, die du schon besitzt, an dich nochmal selber schicken?
Wenn ich sie irgendwie verschicken will oder so und ich möchte nicht das E-Mail-Programm jetzt damit, das, ich möchte nicht, dass es lädt, ich möchte, dass es im Hintergrund hochlädt oder was auch immer, keine Ahnung, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren.
Achso, da gäbe es nämlich auch noch eine einfachere Möglichkeit.
Ja, ich mache mal so Dropbox-Links, gell?
Ja, entweder das, beziehungsweise du könntest auch dir einen Cloud-App-Account machen. Kennst du Cloud-App? Kennst du?
Ja, kenne ich, brauchen wir nicht drüber reden.
Da brauchen wir nicht drüber reden.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Weil das ist nämlich mit, du benutzt ja auch wie ich Sparrow auf dem Mac.
Ja.
Die haben nämlich Cloud-App-Unterstützung eingebaut, wenn du den Cloud-App-Account einträgst.
Brauchst du mir nicht erzählen, ich weiß das
alles. Ich erkläre es ja auch für die Hörer.
Du immer diese Hörer.
Ja.
Da läuft doch was.
Sparrow hat Cloud-App-Unterstützung und wenn man dann seinen Account eingetragen hat, dann kann man das so einstellen, dass Anhänge nicht mehr der E-Mail direkt angehängt werden, sondern es einfach auf in die Cloud hochgeladen wird und dann einfach nur ein Link dazu gesetzt wird. Mhm. Warum machst du das nicht?
Das mache ich auch.
Ach so.
Ich mache alles Mögliche. Ich wollte ja auch vorhin nur mal das Ding ausprobieren. Okay. Und das übrigens, das kann auch Send to Kindle. Also du kannst deine Kindle-E-Mail-Adresse eingeben und dann kannst du so eine Aktion definieren, den Ordner und so, und dann schickt das in dein Kindle. Ja.
Connect Dropbox.
Ja, das musst du jetzt live machen.
Zulassen.
Und es gibt da natürlich auch noch Möglichkeiten, das zu mit If This Then That zu verknüpfen, ja. Jetzt ist dein armes Gehirn überfordert, gell?
Aber nicht die Dropbox, sondern dieses, wie heißt das? Web Wolf Dropbox Automator. Das kann man mit If This Then That verknüpfen, oder was?
Ja. Natürlich. Also über die Dropbox dann.
Anwendungsbeispiel? Ich kann mir jetzt gerade
so. Ja, das ist ein bisschen komplex, ich weiß.
Also ich bin jetzt schon baff von dem, was ich jetzt theoretisch machen könnte. Was soll ich denn jetzt noch if this then that dahinter einbauen?
Also, 4 cool things you could do with WebWolf and if this then that. Send text message when files are saved to Dropbox. Ja. From Google Reader to Kindle. Also in Google Reader einen Star machen und es dann auf dem Kindle finden.
Wie soll das gehen?
Indem du mit If This Then That das als Datei im Dropbox speichern lässt in einem Ordner, dessen Inhalt WebWolf an dein Kindle schickt.
Krass. Scheiße.
Krass.
Oh Gott.
Kriegst jetzt Kopfschmerzen?
Nee, aber...
Oder Copy Files from, also du kannst eine Datei erstellen lassen und die dann automatisch hochladen lassen an andere Dienste oder so. Mhm. Indem du die Datei automatisch über If This Then That erstellen lässt, in die Dropbox packen lässt und dann, also If This, Datei erstellen, dann put es in Dropbox und dann über WebWolf lad's auf den und den Server per FTP oder box.net oder MS Skydive oder was weiß ich, keine Ahnung, wahrscheinlich bauen sie bald noch Google Drive an oder so.
Okay.
Das oder schick eine E-Mail oder process files via E-Mail geht ja auch, gell?
Krass.
Ist schon ganz lustig, so Webdienste so miteinander in Reihe zu schalten.
Ja, das, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das bei Mobile Max war. Ist ja jetzt auch.
Ich brauche ein Kindle.
Ja.
Ja.
Ist ja jetzt auch Google Drive rausgekommen.
Ja.
Und da meint dann so einer, ich glaube, es war bei Mobile Max so, jetzt gibt es ja so drei Dienste, Dropbox, Google Drive und Microsoft SkyDrive. Weißt du so, oder? SkyDrive? Mhm. Das wäre jetzt cool, wenn du jemals ein RAID draus bauen würdest. Und theoretisch müsste das eigentlich damit gehen.
Ja.
Du könntest nämlich
Also du kannst alle Daten, du kannst auf der Dropbox was speichern und kannst es gleichzeitig in eine andere Cloud kopieren lassen. Genau, ja.
Du könntest dann an beide Clouds das quasi, oh Gott, wie geil ist das?
Also du kannst mit WebWolf, kannst du natürlich jede Datei, die du kannst natürlich jetzt deinen Dropbox-Ordner-Stamm in WebWolf gesynkten Ordner reintun und der lädt das dann automatisch an SkyDive hoch oder so.
Ja. Gott, ist das geil.
Also hast nochmal ein Backup zum Backup. Zum Backup.
Ja gut, Dropbox ist meistens schon mal ein Backup zum Backup.
aber du hast halt zum Beispiel, wenn du jetzt versehentlich eine Datei löscht, wobei du kannst ja bei Dropbox auch Dateien wiederherstellen.
Ja.
Über 30 Tage oder so kannst du ja Dateien, die du gelöscht hast, wiederherstellen.
Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich echt geil. Stell dir vor, das ist dann deine Dropbox und die ist dann nochmal automatisch auf SkyDrive und auf Google Drive gespiegelt.
Das wäre cool, gell?
Ja, was heißt, das wäre cool? Das ist ziemlich cool und das ist vor allem machbar.
Ja, genau.
Mit einem Just a Fingertip Away.
Ja, ja.
Geil. Ja, was ich mir gerade noch überlegt habe, die Funktion Send to Kindle.
And now think further. Und jetzt denk noch ein bisschen weiter. Wo werden wir dann in 10 Jahren sein?
Ja, genau. Mein Kühlschrank weiß, dass ich keine Clubmate habe und plötzlich ist meine Dropbox Clubmate oder so.
Genau, deine Dropbox.
Das wird dann automatisch in meinen 3D-Drucker gesendet. Ja, der druckt mir dann eine Clubmate.
Genau, der druckt dir eine Clubmate, ja.
Nee, aber hier das Send to Kindle mit der Dropbox verknüpfen. Ist eine coole Sache und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Schade. Naja.
Das ist cool, gell?
Das ist echt. Oh Gott, ich weiß schon, was wir Nachmittag machen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendeine Datei oder so auf meinem iPhone habe oder im Web finde, die ich auf mein Kindle packen will,
ja,
dann kann ich es einfach mal in Dropbox speichern und dann auf mein Kindle dadurch verschieben.
Ja.
Sonst musste ich nämlich immer, gehst an den Rechner und sagst, hier, schick mal. Ah, wobei, das ging vorher auch.
Du kannst es ja per E-Mail an die schicken.
Ja, stimmt. Ich habe mir nämlich extra im Adressbuch.
Aber jetzt kannst du jede beliebige Webseite als Datei exportieren und auf deinen Kindle kriegen.
Ja. Vorher hatte ich das nämlich so gemacht, dass ich
mir. Also auch von deinem iPhone aus.
Dass ich mir einen Kontakt.
Du kannst auch Instapaper dann dafür nehmen oder so. Was weiß ich, keine Ahnung. Muss man ein bisschen rumspielen.
Ja, das hatte ich schon gemacht, aber es ist ein bisschen blöd. Weil es kommt nicht sofort, das ist nur so einmal am Tag, schickt dir dann alle Artikel zu.
Mhm.
Naja. Ist jedenfalls sehr cool.
Ja.
Ja, ja. Kommen wir zu Podroll.
Podroll.
Podroll. Ja, wie wir schon das seit jetzt 2-3 Wochen machen, stellen wir jede Woche jeweils einen Podcast vor, der dann unsere Podroll aufgenommen wird, wenn wir die denn mal
erstellen,
auf unserer Webseite veröffentlichen.
Wenn wir mal Langeweile haben.
Ich habe schon ein Dokument eröffnet.
Echt?
Cool. Ja.
Ja. Also, ja.
Müsste man mal machen. Ja, Podroll. Ich stelle heute den Einschlafen-Podcast vor.
Ja.
Der Einschlafen-Podcast ist... Da geht's um nix. Inhaltlich.
Ich dachte, er liest was vor oder so.
Ja, aber das ist, ich wollte gerade scheißegal. Also,
das der hat doch bei Holgi angerufen.
Genau, er hat bei Holgi angerufen. Ich kannte ihn aber auch schon vorher.
Ich nicht.
Und ich lag letztens so nachts im Bett, nachdem ich irgendwie zu lange Game of Thrones geguckt hatte. Und konnte nicht einschlafen. So dieses typische Prinzip, man ist zu lange aufgeblieben, sodass man ist zwar müde, aber man ist schon so müde, dass man nicht mehr schlafen kann.
Das kenne ich nicht.
Ja, doch, so ab 2-3 Uhr wird das dann immer kritisch bei mir. Da muss ich mir dann echt Mühe geben zu schlafen.
Da muss ich mir echt Mühe geben, wach zu bleiben.
Bei mir nicht. Könnte natürlich auch sein, dass ich ein bisschen zu viel Koffein getrunken habe. Aber
ja. Doch.
Auf jeden Fall lag ich dann so im Bett und dachte so, scheiße, du musst in 5 Stunden raus. Lala, wie schlafe ich jetzt am besten ein? Ja, und dann ist mir der Einschlafen-Podcast eingefallen, habe ich mir gerade schnell die aktuelle Folge runtergeladen und habe die auf die Ohren gesetzt.
Er sagt, gute Nacht.
So ungefähr. Gott, ist das langweilig. Und das meine ich durchaus positiv.
Das ist ja auch intendiert. Dingstag, ja.
Ich glaube, er schreibt doch irgendwo garantiert langweilig. Oder das ist so geil. Er hat so eine einschläfernde Stimme. Es ist unglaublich. Also, der Podcast ist immer so 2 Teile eingeteilt.
Ja.
Er erzählt so irgendwie belanglose Sachen, die er so am Tag erlebt hat oder der so irgendwas erzählt hat so aus seinem Tagesablauf. Labert halt so rum.
Ja.
Und dann liest er halt aus irgendeinem Text vor. Also teilweise liest er dann Nils Holgersson oder auch aus irgendwelchen Schriften von Kant liest er vor.
Mhm.
Und wenn ich ehrlich bin, habe ich es nie bis zu diesem 2. Teil geschafft. Obwohl, also naja, stimmt nicht ganz. Also der erste Teil ist noch so ein bisschen interessant und ich so, Und dann fängt er an vorzulesen und dann erinnere ich mich an nichts mehr. Ich wache dann mal morgens auf mit Kopfhörern im Ohr und so, was ist passiert? Das ist wie, als ob man irgendwie Schlaftabletten durchs Internet eingeflößt kriegt. Das ist unglaublich.
Mhm. Also naja, dann ist doch
es perfekt. Ja, ja, es funktioniert phänomenal gut. Ich war echt begeistert.
Krass.
Das ist so geil. Du liegst dann da. Hallo, meine Damen und Herren. Und das hat noch so eine geile, sonore Stimme.
Ja, ja.
Alter.
Er spricht so schön entspannt und ruhig. Ja.
Wenn ich mir dann denke, werde ich schon wieder schläfrig. Das ist echt geil. Ja, und das habe ich mir jetzt angewöhnt, so immer, wenn ich weiß, ich muss morgen, also ich muss einigermaßen zeitig ins Bett, dass ich auch irgendwie morgens wieder vernünftig aufstehen kann, lege ich mich hin, knall mir das Ding auf die Ohren, zack, bin ich weg.
Schön.
Valium fürs Ohr steht im Chat, ja. Das ist echt so.
Echt schön, ja.
Das ist echt geil.
Das ist doch mal ein guter Hack, oder?
Das ist echt krass. Also ich kann mich auch echt nie erinnern, was er vorgelesen hat. Das ist so geil.
Ja, ist ja ganz gut.
Ich könnte diese Folgen theoretisch immer so nach und dann wiederholt nochmal hören, weil ich erinnere mich nicht dran.
Ja, Holgi da in dem das war in Ferngesprächen, hat der ja angerufen und hat Holgi ja auch gemeint, es gibt so Podcasts, die hört er 8-mal oder so, weil er immer wieder einschläft.
Ja, das habe ich Gott sei Dank nicht. Also ich merke dann bei normalen Podcasts, merke ich dann immer so, oh, du wirst müde, mach mal lieber aus, sonst schläfst du nämlich ein. Das habe ich mittlerweile gut raus, aber bei dem ist es zwecklos.
Oder so wie die drei Vogonen, ja. Wunderbar. Anmachen, einschlafen, aufwachen, die reden immer noch.
Bist bei der Mitte angekommen. Gerade so über die Begrüßung hinaus.
Ja.
Einschlaf-Podcast.
Ja, schön.
Wird übrigens auch live gesendet. Also du kannst live
einschlafen.
Einschlafen.
Ach, schön.
Jo. Ist halt immer nur so zu Uhrzeiten, wo ich noch nicht schlafen gehen möchte. Aber
tja.
So.
Man kann nicht alles haben, gell?
Ja.
Muss halt länger schlafen oder früher aufstehen.
Ja, das stimmt. Also dieses Live-Ding verstehe ich nicht so ganz, warum man das macht, aber warum nicht? Mir egal.
Ja, ich meine,
schadet ja nicht.
Gell. Yeah. Ich meine, kannst ja auch nur ins Internet rausblasen, wenn du es sowieso aufnimmst.
Ja, und das sind immer so 20, 30 Minuten und normalerweise veröffentlicht er so 2 Folgen pro Woche.
Cool.
Ist echt cool.
Ja. 2-mal die Woche schlafen.
Ja, das Coole ist, er hat ja schon irgendwie 150 Folgen oder so. Das
heißt,
du kannst dann aus dem Archiv noch ein paar nachladen, wenn du noch was brauchst.
Ein bisschen Stoff brauchst.
Genau so.
Ja.
Scheiße, Schlaftabletten alle. Ja.
Für mich manchmal auch einschläfernd ist der folgende Podcast. Aber vor allen Dingen einschläfernd, weil dann mein Hirn faul wird und ich nicht mehr richtig zuhöre. Das ist Skeptically Speaking.
Mhm.
Ein kanadischer Podcast.
Kanadisch?
Kanadisch, ja.
Okay.
Und das ist ein sehr interessanter Podcast. Also sehr, sehr, sehr klug. Wird von einem ganzen Team von Leuten produziert. Ursprünglich nur von einer Frau oder von 2 Leuten und einer Moderatorin. Aber inzwischen richtig groß, die sind auch schon bei Folge 161 und da kommen vielleicht so eine Folge die Woche oder.
Reden die auch komisch?
Nein, die reden eigentlich relativ, doch, so, wobei sie hat so ein bisschen Akzent, ja.
Weil hier im Chat schreibt gerade einer, dass er das nicht so gut versteht, weil die so komisch reden.
Ja, gut, die haben Akzent, ja. Es ist aber, sind interessante Gespräche über Skeptizismus, Wissenschaften etc. etc. Es sind meistens Gespräche mit Wissenschaftlern über deren Forschungsgebiete, Forschungsfelder, Buchveröffentlichungen etc. etc. Letzte Folge zum Beispiel Fails Profits Seeking Financial and Spiritual Deliverance in Multilevel Marketing and Pyramid Schemes.
Hm?
Ja, es ist eher so zum Denken, ja? Nicht so wie bei uns. So einschalten und sich berieseln lassen, sondern man muss schon relativ gut Englisch können.
Okay.
Und
teilweise relativ gut Kanadisch.
Das ist Englisch. Ja, immerhin.
Das behaupten diese Kanadier immer, ja, ja.
Sie sprechen ja immerhin kein Französisch, gell? Also.
Na, wobei bei Kanadiern habe ich eigentlich nie Probleme bisher gehabt. Also ich gucke so ein paar YouTube-Channels, die aus Kanada kommen.
Die haben so einen lustigen Akzent in der Stimme.
Boah, das wird so oft bei South Park verarscht, das kann ich mittlerweile. Ich weiß.
Man kann vorher Fragen stellen, das ist auch ganz interessant. Ja, also sie cool. veröffentlichen vorher, wir unterhalten uns zukünftig mit dem und dem und dann kann man anrufen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert mit dem Fragen einreichen. Es ist ja für mich nicht relevant, weil ich nicht von trauen würde, auf Englisch fragen. Was auch immer. Oder ich habe es noch nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall, man kann vorher Fragen einreichen und die werden dann auch gestellt. Das ist also echt spannend.
Okay, und das funktioniert.
Was meinst du mit funktioniert?
Das Konzept.
Ja, die senden schon seit 3 Jahren und haben einen riesen Erfolg.
Ist in Kanada.
Die haben sogar eine Wikipedia-Seite.
Das kann nicht jeder von sich sagen.
Ja, so bin ich überhaupt auf die gekommen. Ich weiß gar nicht, ich bin so mich durch Wikipedia geklickt, gell? So Wikipedia surfen. Und irgendwie war ich plötzlich auf deren Seite. Also.
Ist in Kanada das auch so ein großes Ding wie in den USA, so mit dem Podcast?
Weiß ich nicht. Also die haben ursprünglich aufgenommen in einem Radiostudio von so einem öffentlichen Radio. Senden aber inzwischen auf noch so ein paar mehr Frequenzen, wie du sehen würdest, wenn ich dir, kann ich mir die Liste zeigen.
Ah ja, okay. Also sind auch voll auf UKW auch, unterwegs, oder?
Ja, UKW.
Ja. Ach ja. Okay. Ja. Und live im Netz auch, oder was?
Ja.
Gut, das wäre auch ein bisschen erbärmlich, wenn nicht.
Aber auch auf mehreren Stationen. Also unterschiedlichen Zeiten und so. Auch in den USA, in Arizona, in Michigan und Wisconsin wird es auch aufs Radio gelegt. Campusradio, da haben sie angefangen. Irgend so ein Campusradio, genau, das war's.
Okay. Aber die Fragen, die sie da eingereicht bekommen, die sind in schriftlicher Form.
Das bin ich mir ganz gerade gar nicht mehr so sicher.
Weil hier steht nämlich Call in, Question Everything.
Ja, ich weiß.
Das klingt irgendwie so, als ob die da anrufen würden. Ich. Aber gehört hast du schon mal, oder?
Ja, schon ein paar Mal, aber schon eine Weile her, als ich das letzte Mal gehört habe. Ich hänge ein bisschen hinten dran.
Okay.
Deshalb, ich höre ein paar amerikanische, englischsprachige Podcasts, kann sein, dass ich ein bisschen durcheinander komme.
Du verleitest mich ja schon wieder, jede Menge Kram zu hören, das ist gar nicht gut.
Welche Episode war denn cool? Irgendwo haben sie auch mal über Sex gesprochen.
Sex!
Ja.
Chat auf, Hans-Hex.
Dirty Minds, genau. Folge 155.
Und einfach nur so über Sex oder irgendwie mit so einem bestimmten Themenschwerpunkt?
This week we are looking into what happens in our brains when we are experiencing some of the most powerful feelings we feel. We'll spend the hour with science writer Kate Suckel. Whatever. To talk about her book Dirty Minds, how our brains influence love, sex and relationships.
Okay. Achso, das heißt, die haben da auch immer schöne Gäste und so?
Immer.
Cool.
Es sind immer Gespräche mit Wissenschaftlern, Buchautoren, was auch immer.
Okay. Krass.
Ist cool.
Ist echt cool. Das klingt nicht schlecht.
The Science of Belief ist jetzt die neueste Folge.
Und das geht dann um...
Da hat jemand ein Buch geschrieben, The Belief Instinct, The Psychology of Souls, Destiny and the Meaning of Life. Und darüber unterhalten sie sich all und auch mit einem zweiten über sein Buch How God Changes Your Brain. Also die Neurologie von Religious Faith.
Ach du Scheiße.
Also es geht so wirklich um den harten wissenschaftlichen Kram. Gell?
Und das ist jetzt mal abgesehen davon, dass man Englisch können muss, so aufbereitet, dass es auch... die meisten verstehen oder muss man da echt hart am Limit damit dabei sein?
Ja, es ist eben so populärwissenschaftliche Bücher und so.
Also es ist gut aufbereitet.
Ich denke schon, ja, kann man schon verstehen. Ja, unterhalten sich halt so locker. Klar.
Okay. Mist, das hätte ich mir wohl mal anhören müssen.
Ja.
Ja, schön.
Wie gesagt, man muss sich konzentrieren.
Ja, das...
ist nicht nach Self-Work.
Ja, so konzentrieren, das hilft dann schon mal des Öfteren,
ja.
Wenn man Dinge machen will.
Ja, mir ist kein spannender deutscher Podcast eingefallen, deshalb habe ich gedacht, ich stelle mal die vor. Ja.
Kommen wir zu den Empfehlungen.
Delibar.
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 Delibar. Ja, ich benutze ja Pinboard.
Ja, ich auch. Du, ach, da muss ich dir was erzählen. Erst erzähle ich dir später.
Okay.
Habe mich so gefreut.
Ich benutze ja Pinboard. Das ist, was ist denn das eigentlich? So ein Bookmark-Service.
Ein Bookmark-Service, ja.
Und
jetzt müssen wir mal hinmachen, gell?
Ja, sie sind ja fast fertig. Das hat mich ein bisschen genervt, dass man Pinboard nur so über die Webseite und mehr schlecht als recht bedienen kann, weil ich den Service an sich eigentlich mag, weil so Verschlagwortung von Sachen, die man im Netz findet und später dann auch wiederfinden, das habe ich ganz gerne, habe ich festgestellt.
Das kann man ja auch mit If This Then That verknüpfen, gell?
Oh Gott.
Mache ich auch.
Das stimmt.
Ja, ich habe ganz viele Sachen, wenn ich so in YouTube was in Pfaff mache oder in anderen Services, dann wandert das alles automatisch im Pinboard. Mhm. Getaggt und alles.
Ja, das ist bei meinem Instapaper-Kram so.
Ja, Instapaper sowieso, das ist ja in Pinboard integriert, aber du kannst halt über If This Then That habe ich alle möglichen Web-Services, wo es nochmal so Favoritenlisten gibt, die lasse ich, lasse das alles in Pinboard zusammenlaufen.
Ja, das stimmt. Na, auf jeden Fall gibt es die Daily Bar, als App sowohl für iOS als auch für den Mac. Und das umgeht halt die Problematik, dass man halt immer auf diese Drecks-Webseite muss, die jetzt gar nicht mal so hübsch ist. Also,
die ist funktional, würde ich sagen.
Ja, die ist halt...
Die ist aber, sehr funktional.
Ja, ist halt immer noch eine Webseite, sagen wir mal
so. Ja, sagen wir mal so, sie hat keine Grafiken, sie besteht nur aus Schrift und...
ein paar Buttons.
Ja.
Ja, das ist also jetzt auch nicht schlimm, aber ich habe halt gerne einen Client, mit dem ich Sachen mache, weil das halt schneller ist. Und da gibt's halt die Daily Bar sowohl für den Mac als auch für iOS und damit geht das alles ratzfatz. Mhm. Zumal auf dem Mac kannst du dir halt da einen schönen Hotkey einrichten. Bei mir ist das jetzt irgendwie Shift, Alt und D. Und dann poppt das Ding auf und dann kann ich da einen Pinboard-Eintrag machen.
Ja.
Ursprünglich war das mal ein Delicious-Client, aber Delicious ist ja irgendwie am Abnippeln.
Ja.
Und,
Delicious ist kacke geworden.
Ja, vor allem mal ist das doch von Yahoo gekauft worden.
Ja, seitdem ist ja kacke.
Ja, yeah. Ist am Abhilfeln.
Ja, ja.
Das geht damit halt sehr gut, Pinboard zu bedienen. Gefällt mir, plus schön. Eins und so.
Was kostet es?
Auf dem Mac, im Mac App Store 9,99.
Ja.
Und auf dem iPhone 2,9 und irgendwas.
Für
unter 3 Euro.
Für Android gibt es ja eine ganz tolle, kostenlose App für Pinboard, gell? Pindroid. Ja. Pindroid, falls man es gerade nicht verstanden hat.
Okay.
Die ist echt cool.
Mhm.
Die benutze ich immer.
Okay, schreibe ich das hier nochmal mit ins Dokument. Kostenlose Apps gab es, glaube ich, für iOS auch, aber die hatten, glaube ich, so schlechte Bewertungen.
Ja, die sind kacke, ich weiß. Ich habe Pindroid, benutze ich sehr gerne. Das ist eine sehr, sehr simple App. Also die macht wirklich nichts außer Bookmarks speichern und eben die entsprechenden Listen abrufen, die man so hat. Und also so Tags, Ungelesene oder was auch immer, was man da, was eben so die Pinboard-Funktionen sind, gell? Es funktioniert sehr effizient.
Mhm.
Wie gesagt, total simpel. Und ich habe sowas für iOS gesucht und nicht gefunden, bis auf der Libar. Aber das war mir dann zu teuer.
Das ist so teuer?
Ja, ich wollte kein Geld ausgeben. Ja. Ich meine, die Webseite ist sehr gut benutzbar auf dem iPad.
Ja, gut, auf dem iPad ist nochmal was anderes. Aber auf dem iPhone ist halt, kopierst du halt den Link, öffnest die App und der fragt dich, willst du diesen Link in Pinboard eintragen? Sagst du ja, schreibst noch einen Tag dazu, sagst veröffentlichen, bam, ist das Ding draußen. Es geht halt wesentlich schneller.
Ich habe so ein im Browser so ein Bookmarklet für Pinboard.
Stimmt, das gibt's auch.
Ne? Da klickst du drauf und
dann macht er
siehst was. Du,
ja.
Du kannst einmal, und es gibt einmal das normale, also da geht so ein Fenster auf.
Ja.
So ein kleines Fensterchen hier mit Tags und so.
Ach ja.
Und Private oder Read Later, gell?
Das ist ja geil.
Also total simpel.
Aha.
Oder wenn du einfach nur auf Read Later das machen willst, dann gibt's nochmal einen Button, da kannst du einfach, speichert das in Pinboard als Read Later.
Okay. Check.
Ohne irgendwas. Also so wie das hier, siehst du, RLPB ist Read Later Pinboard und RLIP ist Read Later Instapaper.
Okay. Ja, schick. Muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Aber für Leute, die halt so lieber eine handfeste App haben,
ja,
ist die Idee lieber sehr schön.
Ja, ich stehe ganz gern auf so wenig wie möglich.
Mhm.
Macht alles nur ein Computer langsam.
Alles.
Furchtbar.
Braucht alles Speicher. Ah. Noch eine App für iOS, die ich empfehlen möchte, ist Screenfeeder. Die ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Und da kann man seinen Twitter-Account eintragen, seinen Instagram-Account, wenn man einen hat. Oh, schlag mich tot. Foursquare, glaube ich, auch. Und noch so ein paar andere Sachen. Und es soll auch noch erweitert werden. Und ja, was es macht, ist im Grunde so eine Twitter-Wall. Es macht eine Twitter-Wall. Also stellst das dann hin und dann läuft da so durch, was du da so an Input reingegeben hast. Also deine Tweets. Also benutzt die Streaming-API von Twitter. Also was gerade reinkommt, wird angezeigt. Ja, und auch die Bilder und so, und das ist halt relativ hübsch aufbereitet. Also es wird dann auch das Hintergrundbild, was du auf Twitter hast, wird dann hinter den Tweet gelegt. Und solche Geschichten, das sieht ganz nett aus. Ja, und man, was halt auch cool ist, man kann halt, wenn man irgendwelche Hashtags verfolgen will, dann verfolgt man die halt und dann kriegt man halt die Hashtags da. Alles, was mit dem Tag geschrieben wurde, wird dann halt auch mit eingeblendet. Das ist jetzt so, zum Beispiel, wenn man den Bundesparteitag der Piraten jetzt zum Beispiel gerade verfolgen wollen würde, könnte man das damit machen. Stellt man sich dann halt so neben seinen Rechner. Wie gesagt, für iPhone und iPad. Und das Coole ist, über AirPlay bzw. auch über Kabel kann man es direkt an den Fernseher anschließen, kann theoretisch aus seinem Fernseher so eine kleine Twitter-Wall machen. Oder halt Instagram-Wall.
Ja, kann man auch ganz gut so für Veranstaltungen nutzen, gell? Ich meine, nicht jeder weiß ja, wie man sich so eine Twitter-Wall schnell zusammenbaut, gell?
Ja, meines Erachtens gibt es ja jetzt auch nicht so die Standard-App, mit der man das machen könnte.
Ja, aber damit kann man das, also damit kann das auch ein Laie ganz schnell irgendwie so zusammenstecken.
Ja, hängst ein Apple TV an Beamer, fertig.
Ja,
oder hängst ein iPhone an Beamer, fertig.
Ja, genau.
Ja, das ist ziemlich cool. Ja, und ist schick und kostet 1,59.
Ja. 1,59, okay.
Cool, glaube ich.
Universal, oder?
Universal, ja.
Ah, cool.
Und noch eine iOS-App.
Ist
mir eingefallen, weil jetzt ja nächste Woche, glaube ich, Republika ist.
Da muss ich mal in meinen Kalender gucken.
Gibt es jetzt die Republika-App?
Ja, die ist jetzt die Woche, die Republika.
Und mit der Republika-App kann man seine Termine für die Republika verwalten.
Von 2. bis 4.
Also man kann sich so Favoriten aus der Liste der Republika Veranstaltungen heraussuchen.
Ach, das ist ja schnuckelig.
Und vor allen Dingen kann man auch die Streams live gucken, direkt auf
dem iOS-Gerät.
Ja.
Ah, ist Universal?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Probier es aus, ist gratis.
Ja, mach ich gleich.
Also, aber ich nehme es an, das wäre sinnvoll. Ja. Das ist ja schnuckelig. Kann man dann seine Favoriten machen und dann hat man da so, dann kann sich auch Erinnerungen machen.
Auch wenn ich jetzt noch Zeit hätte.
Ja, das ist schön, ne?
Ja. Wäre ja richtig cool.
Also für Leute, die nicht direkt bei der Republika dabei sein können, so wie wir, kann man das dann auf seinem Gerät unterwegs.
Oder die Zeit haben, nicht so wie wir.
Oder das Geld. Oder sonst was.
Naja.
Das ist ja auch immer unter der Woche. Das ist ja auch.
Ja, diese Blogger, die arbeiten ja nicht. Leben ja alle von Hartz IV, gell?
Die Scheu.
Und vom Bloggen.
Von der Erdprämie. Ja, Republika-App angucken. Ist ganz nett.
Sie nennen es Arbeit.
Ja.
Ja.
Und damit.
Damit wären wir durch und.
Ja, das und, war's. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Bis die Tage.
Bis die Tage.
Tschüss.
Tschüss.